Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, eingesetzt als Kriegswaffe. Diesen Vorwurf hört man im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine immer häufiger. Welche Rolle sexualisierte Gewalt in Kriegen und Konflikten ganz grundsätzlich spielt, unser Thema jetzt hier.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Rahel Klein.
7 Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gibt es immer mehr gut dokumentierte Berichte über Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt gegen Zivilistinnen. Gestern hat eine ukrainische Aktivistin im UN-Sicherheitsrat Folgendes gesagt.
Violence and rape is used now as a weapon of war by Russian invaders in Ukraine.
Ja, demnach nutzen russische Soldaten Gewalt und Vergewaltigung als Kriegswaffe in der Ukraine. Heute gibt es im Sicherheitsrat deshalb nochmal ein Treffen dazu, wie solche Verbrechen verhindert werden können. Denn Fakt ist, sexualisierte Gewalt ist Bestandteil in allen Kriegen und Konflikten. Medica Mondiale ist eine Organisation, die Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt und sich deshalb gut mit dem Thema auskennt. Und mit Sarah Fremberg habe ich deshalb vor der Sendung gesprochen. Frau Fremberg, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung gibt es auch in Friedenszeiten jeden Tag auf der Welt. Aber im Krieg verschärfen sich diese Übergriffe und werden zum Teil ja auch zur Kriegsführung eingesetzt. Was wissen wir darüber, wie oft sexualisierte Gewalt in Kriegen vorkommt?
Sexualisierte Kriegsgewalt kommt in den meisten Kriegen und Konflikten vor. Bezogen auf den Kriegskontext sind das zum Beispiel Vergewaltigung, Menschenhandel oder auch erzwungene Schwangerschaften. Die Täter sind in der Regel männlich. Das heißt, es sind zum Beispiel Soldaten, Polizisten, Paramilitärs, aber eben auch Zivilpersonen oder Angehörige von Hilfsorganisationen. Betroffen sind meistens Frauen und Mädchen, aber auch queere Menschen, binäre und Transpersonen oder auch Männer und Jungen können von der Gewalt betroffen sein.
Wenn Sie sagen, dass sexualisierte Gewalt in allen Kriegen und Konflikten vorkommt, kann man da noch Unterschiede festmachen, ob das bei bestimmten Kriegen, Konflikten noch deutlich häufiger stattfindet als in anderen?
Im Extremfall, also so wie wir das zum Beispiel in Bosnien oder Ruanda gesehen haben, kann sexualisierte Kriegsgewalt eben organisiert erfolgen und damit auch Teil der Kriegsstrategie sein. Das heißt eben zum Beispiel, dass Soldaten explizit aufgefordert werden, Frauen zu vergewaltigen. Und da geht es dann eben darum, auf der einen Seite der Frau Gewalt anzutun, aber eben auch dem Gegner, der gegnerischen Partei, den Eindruck zu vermitteln, du kannst deine Frauen in Anführungszeichen nicht schützen und wir demütigen dich damit.
Weiß man mehr über die Täter in dem Fall auch? Weil man würde ja jetzt auch nicht denken, dass jeder Soldat auch sexualisierte Gewalt verübt, oder?
Ja, also ganz grundsätzlich hat es natürlich viel auch damit zu tun, zum einen, wie sich die Armeeführung dazu positioniert oder eben nicht, ne, was sie da eben auch laufen lässt. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jeder Soldat seine individuelle, ja, Geschichte mit reinbringt, beziehungsweise auch seine Prägung. Und da sind wir wieder ganz beim Kernproblem, dass wir natürlich alle in einem patriarchalen System leben und dass eben auch Soldaten, die in einem patriarchalen System aufwachsen, dann nochmal in einem nochmal verstärkt militaristischen System wie der Armee arbeiten oder ihren Dienst verrichten, dass die natürlich nochmal viel stärker mit auf Frauen blicken als, ja, als Opfer, als Objekte, mit denen man eben auch in einer schlimmen Situation machen kann, was man will.
Warum ist sexualisierte Gewalt dann manchmal ganz gezielt auch eine Kriegswaffe?
Sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegswaffe wird eben dann eingesetzt, um den Gegner, die gegnerische Partei, Kriegspartei nochmal explizit zu demütigen. Das heißt eben den Eindruck, ich hatte es schon gesagt, den Eindruck zu vermitteln, dass der Verantwortung für die Frauen nicht gerecht geworden werden kann. Neben dieser allgemeinen Demütigung kann es natürlich auch rassistische, ethnische und andere Gründe geben, warum jetzt explizit Soldaten losgeschickt werden, damit sie Frauen Gewalt antun.
Wie können Betroffenen in so einer Situation dann geholfen werden?
Ja, Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, brauchen einfach jede Unterstützung, die sie bekommen können. Dazu muss man eben wissen, dass Vergewaltigungen schwere seelische, aber auch körperliche Schäden zur Folge haben können. Und das heißt, Frauen brauchen da einfach medizinische Unterstützung, medizinische Versorgung, aber eben auch psychosoziale Unterstützung, um mit dem Geschehenen fertig zu werden. Das alles muss flächendeckend angeboten werden, also muss leicht zugänglich sein, gerade in einer Kriegssituation eben für Frauen und Betroffene. Es muss kostenlos passieren und ganz grundsätzlich ist es aber eben auch immer wieder wichtig für die Betroffenen, dass anerkannt wird, dass das, was da passiert ist, Unrecht ist, dass das auch offiziell anerkannt wird, dass sie nicht stigmatisiert werden, dass sie nicht ausgegrenzt werden und so eben auch ja, ihre Kraft gewürdigt wird, mit der sie das überlebt haben.
Der UN-Sicherheitsrat setzt sich ja heute auch nochmal explizit mit dem Thema Prävention von sexualisierter Kriegsgewalt auseinander. Wie kann Prävention da aussehen? Also geht es da vor allem um eine konsequentere Strafverfolgung?
Ja, der UN-Sicherheitsrat sollte das Gremium sein, das für Frieden und Sicherheit in der Welt sorgt. Aber auch da wird eben immer wieder deutlich, dass die Interessen der Zivilbevölkerung hier viel zu oft zum Spielball nationaler Interessen werden. Das sehen wir aktuell natürlich daran, dass ausgerechnet Russland, also das Land, das den Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, über ein Vetorecht verfügt und damit eben auch jede Unterstützung für die Menschen in der Ukraine verhindern kann und wahrscheinlich auch wird. Wichtige Maßnahmen, die wir in den Vordergrund stellen und die Sie auch schon genannt haben, sind eben die Dokumentation und Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt. Das heißt, dass solche Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen eben dokumentiert werden müssen, untersucht werden und die Täter strafrechtlich verfolgt werden. Und das, da sind wir wieder bei der Prävention, gewährleistet eben auch, dass ein Zeichen gesetzt wird, dass diese Verbrechen sind Unrecht und werden auch öffentlich verurteilt.
Wird das in Ihren Augen schon konsequent genug gemacht, diese Strafverfolgung?
Also man muss schon sagen, dass seit dem Bosnienkrieg, dass da einiges passiert ist, dass auch die Öffentlichkeit, die Politik viel stärker hinschaut, was passiert und auch eine Strafverfolgung anstrebt. Gleichzeitig ist aber die Strafverfolgung, die es gibt, aus unserer Perspektive nach wie vor mangelhaft. Das heißt, dass zum Beispiel Zeuginnen oder auch Betroffene nicht adäquat behandelt werden, dass diese Art der Verbrechen, also Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, im Gegensatz zu anderen Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen bei der Bestrafung dann zurückstehen müssen, um eben zum Beispiel ja, andere Verbrechen nachweisen zu können.
Welche Rolle sexualisierte Gewalt bei Krisen und Konflikten spielt, darüber habe ich mit Sarah Fremberg von der Organisation Medica Mondial gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.